war in dieser Art und Weise wirklich nicht zu erwarten, dass die Franzosen wirklich keine Chance hatten.
Es war der große Traum, es nach Paris zu schaffen, raus aus Lille und ab ins olympische Dorf. Und es ist beiden Mannschaften gelungen. Damit erstmal ein sportliches Willkommen bei Big Postgame, präsentiert von Kellogg's, was immer du machst. Wir machen Frühstück und bei mir am Frühstückstisch, gegenüber sogar, in München, Robert, ich grüße dich.
Sag dir, ein ganz ungewohntes Bild, das sich mir hier bildet. Am Frühstückstisch sitze ich nochmal nicht mit dir. Aber umso schöner, Samstagmorgen nach einem ja doch denkwürdigen Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich.
Auf jeden Fall, darauf wollen wir heute eingehen. Die deutschen Herren, also im Viertelfinale, da ist die Vorrunde schon abgeschlossen. Bei den Frauen ist die Vorrunde noch nicht abgeschlossen und trotzdem haben sie schon das Ticket für Paris gebucht. Da steht noch ein großes Spiel an am Sonntagabend oder am Sonntag am späten Nachmittag. Das kriegt ihr dann nachher in der Kellogg's Crunchtime nochmal präsentiert, das nächste knusprige Spiel. Und die deutschen Frauen im 3x3 stehen auch kurz vor dem Halbfinaleinzug. Es gibt die Chance für sie, direkt als die besten zwei Teams weiterzukommen und direkt im Halbfinale zu stehen. Da auch später dazu mehr. Die Gruppenauslosung aus den Vorrundengruppen, also dann für die K.O.-Phase, die ist noch nicht raus an dieser Stelle. Dazu gibt es dann, wenn diese raus ist, noch einmal eine Spezialfolge mit einem sehr namhaften Gast, wo wir dann später ganz genau drauf eingehen werden, gegen wen es dann geht. Aber wir werden euch heute schon mal präsentieren, wie mögliche Gegnerkonstellationen aussehen mit den Spielen, die heute über den Samstag noch stattfinden. Aber ich würde sagen, Robert, wir starten erstmal rein mit den deutschen Herren, die im Viertelfinale stehen und zwar als Gruppensieger. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, vor allem nicht, finde ich, mit der Art und Weise. Oder haben wir die einfach mal wieder unterschätzt?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, unterschätzt haben wir die deutsche Mannschaft nicht, aber das war jetzt schon eine sehr beeindruckende Vorrunde. Also das Auftaktspiel gegen die Japaner glatt gewonnen, davon konnte man vielleicht ausgehen, aber dann die Brasilianer trotz nicht des besten Tages der deutschen Mannschaft, die wegzuputzen und dann die Franzosen wirklich alt aussehen zu lassen. Die Franzosen hatten gegen Deutschland einfach keine Chance. Und das ist schon, das war für mich überraschend. Das ist schon ganz, ganz beeindruckend. Also diese Mannschaft, wir hatten es im Vorgespräch, Stacki, sie wirkt fast noch besser als bei der Weltmeisterschaft.
Finde ich auch. Hat natürlich auch damit zu tun, dass bei der Weltmeisterschaft Franz Wagner die Hälfte ungefähr ausgesetzt hat, wegen seiner Fußverletzung, die er sich da gegen Japan zugezogen hat. Der ist jetzt komplett mit dabei. Franz Wagner in einem Shooting-Slump trifft bisher nur 21% seiner Dreierversuche, die immerhin fast 7 pro Spiel sind, was eine relativ hohe Zahl ist. Und trotzdem ist er, also das spricht ja für ihn, trotz dieses Shooting-Slumps, in dem er sich befindet, ist er nach wie vor oder sogar im Frankreich-Spiel erst recht die tragende Figur in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, Franz, glaube ich, hat sich einfach gedacht, wenn der Dreier nicht fällt, gehe ich näher zum Korb und pack mal Wemby aufs Poster oder pack die ganze französische Mannschaft aufs Poster. Das waren schon zwei unfassbare Highlights, die er da rausgehauen hat. Und er ist einfach so gut, dass er auch trotz dieser vielleicht für ihn schwachen Dreierquote scoren kann. Und er hat es wieder gezeigt, er macht im Schnitt über 20 Punkte in diesen drei Vorrundenspielen. Er ist eigentlich kaum zu verteidigen. Von keinem französischen Gegenspieler war Franz Wagner so richtig zu halten. Und dann die Kombination mit Dennis Schröder auf der Point Guard Position, das funktioniert einfach unfassbar gut. Und so steht am Ende eben auch dieser 85-71 Erfolg. Das sind nur 14 Punkte in Anführungszeichen. Wir sprechen da aber auch über Abstände, die schon mehr als 20 Punkte betragen haben während des Spiels. Also auch in der ersten Halbzeit die deutsche Mannschaft direkt mit 20 vor. Also das war in dieser Art und Weise wirklich nicht zu erwarten, dass die Franzosen wirklich keine Chance hatten.
Ja, um kurz bei Franz Wagner zu bleiben. Ich habe bei den Kollegen von Basketball World gelesen, dass Franz Wagner seinen Wurf verändert hat. Jetzt auch vor dem olympischen Turnier über den Sommer und dass er deswegen vielleicht auch noch ein bisschen hakelt, wird sich dann hoffentlich auswachsen und er wird diese Minischwäche dann in Anführungsstrichen auch noch aus seinem Spiel rausbekommen. Auch ganz interessant, egal welche Coverage die Franzosen gegen ihn versucht haben zu spielen, auch teamtaktisch, sie haben es nicht geschafft, ihn auch nur annähernd vom Korb wegzuhalten. Gab da eine Situation, wo er oben auf der Point Guard-Position nicht richtig an den Ball kommt. Der Ball wird weiter geswingt auf die rechte Seite und er geht einfach Backdoor, wird bedient, steckt ihn nochmal durch. Also auch so diese Spielintelligenz, die er einfach mitbringt, die ist herausragend und deswegen auch ein großer Teil gewesen, warum er federführend war für diesen Sieg gegen die Franzosen, der, ja, ich finde im letzten Viertel vielleicht mal so ein Müh weit gewackelt hat, also zumindest vom Gefühl her hatte man so die Ahnung, dass die Franzosen vielleicht doch nochmal rankommen könnten, aber auch dann findet Team Deutschland einfach wieder seine Optionen, weiß genau, was es zu tun hat, dann gibt es ein, zwei gut rausgespielte Würfe, die werden auch beide versenkt mit viel Selbstbewusstsein und schon hat man dann den Deckel draufgeschraubt in dieser Partie. Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, vielleicht zum Spiel gegen die Brasilianer. Wir haben schon gesagt, das war nicht das beste Spiel. Warum war das aus deiner Sicht nicht das beste Spiel? Und wo waren die Schwierigkeiten, die sie dann geschafft haben, gegen die Franzosen zu beseitigen?
Ja, es ist offensiv einfach nicht so rund gelaufen, weil es ein sehr, sehr hartes Spiel war. Also die Brasilianer sind mit sehr viel Physis reingegangen. War vielleicht auch ihr Ansatz, die deutsche Mannschaft so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Aber unterm Strich hat Deutschland auch hier wieder Antworten gefunden, nämlich die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen, auch wenn du eben nicht gut spielst. Da ist vor allem dieses zweite Viertel, das die Brasilianer mit 30 zu 18 gewinnen, finde ich zu nennen, denn das ist so ein Punkt gewesen, wo die deutsche Mannschaft vielleicht hätte schon ins Grübeln kommen können, aber sie ziehen einfach ihr Spiel durch und das zeichnet dieses Team einfach aus, dieses Selbstverständnis, mit dem sie rangehen. Und dann wird er eben Viertel 3, Viertel 4 wird gewonnen und dann ziehst du das Ding. 86, 73 am Ende. Unterm Strich auch wieder relativ ungefährdet. Und das ist schon eine Qualität, finde ich, einer deutschen Nationalmannschaft, die wir lange nicht gesehen haben. Dass wir, obwohl es nicht so läuft, offensiv, dass die Quoten nicht stimmen. Wir haben eine Dreierquote von nur knapp 30% im Spiel gegen die Brasilianer. Dass sie dann dennoch Wege finden, solche Spiele locker ungefährdet nach Hause zu bringen.
Ja, einer dieser Gründe ist die Defensive, die wir jetzt auch über die komplette Gruppenphase gesehen haben. Gordy Herbert setzt sehr viel auf die Switching-Defense, auch auf eine intelligente Switching-Defense, dass also, wenn oben der Switch kommt nach dem Pick-and-Roll, der Guard dann nur 2, 3, 4 Meter mit dem Big Man eigentlich nach unten kommt und der Weakside-Switch dann kommt, also der Big Man aus der Ecke oder der etwas größere Flügelspieler ist es meistens, Franz Wagner zum Beispiel, übernimmt dann den Big Man, versucht ihn zu fronten, also dass er da nicht an den Ball kommt und der Guard geht dann direkt den Weg durch auf die Weakside und hat dann den Spieler in der Ecke als Gegenspieler. Das funktioniert super und die allermeisten Teams haben große Probleme dagegen, weil du eben Big Men hast, die genau diese Defensive spielen können. Daniel Theis mit richtig schnellen Füßen, Mo Wagner, auch Joe Vogtmann, dazu natürlich riesengroß und du hast auch stabile Guards, die dann eben diese und Forwards auch, die dann diese Switching Defense auch unter dem Korb spielen können, wo du ein gewisses Maß an Spielintelligenz einfach mitbringen musst. Ich finde immer ganz interessant zu sehen an Dennis Schröder, der ist ein sehr guter Indikator dafür, wenn die Defense wieder angezogen werden muss, wenn der es wieder sich so ransaugt an den Gegenspieler und ihm quasi unters Trikot geht, dann siehst du, das ist ein Zeichen an die komplette Mannschaft, jetzt müssen wir den Druck wieder erhöhen, jetzt muss wieder mehr Fight rein und das überträgt sich dann sofort auf die komplette Mannschaft. Also Dennis Schröder nicht nur offensiv der Taktgeber, sondern auch defensiv aus meiner Sicht, gerade bei diesen Phasen, wo es dann schwierig wird. Du hast dieses zweite Viertel angesprochen. Ansonsten die deutsche Defensive, das Herzstück. Auch wenn es offensiv toll aussieht, die Dunks von Franz Wagner hast du schon angesprochen, schön rausgespielte Dreier und so weiter. Aber ich glaube, die Defensive ist das Tatsächliche, was die deutsche Mannschaft von allen anderen bisher, vielleicht bis auf die Amis, unterscheidet in diesem Turnier.
Ja, vor allem, weil sie haben eben die Möglichkeiten, Lineups aufs Feld zu schicken, mit dem sie alles switchen können. Wir haben Nick Weiler-Babb jetzt zunehmend in der Rotation mit vermehrten Minuten. Die Minuten von Maodo Loh gehen runter, hat gegen die Brasilianer nur 6 Minuten gespielt, gegen die Franzosen jetzt gar nicht. Aber mit Nick Weiler-Babb einen extrem defensiv starken Guard. Franz Wagner mit einer Größe von 2,8 Meter. Ich finde, das wird oft vergessen. Der Typ ist 2,8 Meter groß. Wenn wir an die BBL denken, wie viel Center haben wir mit 2,8 Meter? Vielleicht, keine Ahnung, sind es 10 Stück?
Maximal,
wahrscheinlich eher weniger. Und der Typ mit 2,8 Meter bewegt sich so gut in der Offensive, aber ist natürlich dadurch auch defensiv so unfassbar wertvoll, weil er eben auch auf die größeren Spieler der Gegner switchen kann. Und da kannst du eben Lineups aufs Feld bringen, auch mit einem Isaac Bonga, der von der 1 bis zur 4 alles wegverteidigt. die defensiv richtig, richtig eklig sind. Und wenn du Dennis auf der Einsatz Anführer hast, der schon viel, viel Druck am Ball macht und dann noch Franz, Bonga, Theis, Wagner, Vogtmann dazu nimmst, das ist schon, das ist defensiv schon richtig, richtig gut. Und das, glaube ich, wird auch der Schlüssel werden in der K.O.-Phase. Denn die deutsche Mannschaft darf sich nicht nur auf ihre Offense verlassen, die extrem gut funktioniert. Offensivrating liegt bei 125, das zweitbeste des Turniers nach den Amerikanern. Aber in solchen K.O.-Spielen werden sie ihre Defense brauchen, weil du dich eben nicht darauf verlassen kannst, dass du immer 90 oder mehr Punkte pro Spiel erzielst.
Ja, das sind interessante Zahlen, die du lieferst. Die Deutschen erzielen nämlich fast 90 Punkte im Schnitt. Das sind die drittmeisten nach den USA und Serbien, die heute aber beide noch spielen. Und die Defensive, die wir angesprochen haben, wir haben ja häufiger mal die Defensivratings auch unter der Saison in der BBL und in der Euroleague zu Rate gezogen. Das tun wir auch hier, auch wenn die Stichprobe sehr gering ist, zugegebenermaßen, nur 3 Spiele. Aber trotzdem hast du mit einem Defensivrating von 103,3 eine exzellente Defense stehen. Und auch die puren Zahlen belegen das, denn die deutsche Nationalmannschaft bekommt, lass mich nochmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich was Falsches erzähle, 73,3 Punkte im Schnitt. Erzielt fast 90, das ist ein Plus-Minus-Wert von plus 16, plus 17 fast. Das ist außerordentlich gut und vor allem, dass du nur nicht mal 74 Punkte pro Spiel kassierst gegen diese Vorrundengegner, die ja alle nicht ohne sind. Das spricht dann auch nochmal dafür, wie stark die deutsche Nationalmannschaft aktuell ist.
Ja, du sagst es, Stucky. Zum Beispiel nehmen wir die Japaner. Die hat die deutsche Mannschaft ja wirklich relativ sicher im Griff gehabt. Die haben gezeigt, wie die spielen können. Die hatten Frankreich am Rande der Niederlage in der Overtime erst verloren. Die waren gegen Brasilien lange dran. Das ist kein Kanonenfutter. Und diese Teams hat die deutsche Mannschaft in der aktuellen Verfassung also wirklich locker im Griff, das muss man so sagen. Und das ist schon, ich glaube, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja. Ja, jetzt geht's weiter in Richtung Viertelfinale. Ach so, eine Sache hätte ich gerne noch mit dir besprochen. Da können wir vielleicht auch mal dann zu gegebener Zeit einen unserer Schiedsrichterkollegen aus der BBL mal mit reinholen in den Podcast. Gegen Brasilien fand ich es besonders auffallend, wie weit das Niveau der Referees vom Niveau der Spieler entfernt ist. Ist dir das auch aufgefallen oder war das nur einfach so ein emotionales Ding von mir, dass ich gedacht habe, Mensch, pfeif doch mal.
Es ist mir in diesem Brasilien-Spiel auch aufgefallen. Mir fällt es generell auf, wenn man auch genau. Die anderen Spiele ansieht. Ich finde gar nicht, dass da Mannschaften bevorteilt oder benachteilt werden. Da sind nur viele Entscheidungen dabei, wo man sich denkt, so, also, hätte man gar nicht pfeifen müssen oder hätte man unbedingt pfeifen müssen. Relativ klare Sachen. Aber da sind wir wieder beim ewigen Konflikt. Die Euroleague steht sich da nicht bei den FIBA-Wettbewerben. Bisher, Gott sei Dank, kein Spiel dabei, meiner Ansicht nach, was wirklich von den Refs richtig entschieden wurde. Wir können Frankreich-Japan. Ja, dieser Dreier von Strassel. Ich hätte gesagt, kein Foul.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Es gibt die Argumente, die sagen, ja, er ist da mit der linken Hand an der Hüfte. Aber da auf Foul zu entscheiden, wow, tougher Call. Hätte die Japaner wahrscheinlich nicht in die nächste Runde gebracht. Aber das war so der einzig ganz, ganz knifflige spielentscheidende Pfiff. Aber ansonsten gebe ich dir schon recht. Das Niveau der Spieler ist so exorbitant gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Schiedsrichterleistungen vielleicht ein bisschen abfallen. Aber ich glaube, dass wir das, oder ich hoffe, dass wir das in den Viertel- und Halbfinals und wenn es dann wirklich um die Medaillen geht, nicht als Thema haben werden.
Das hoffe ich auch unbedingt. Deswegen wollte ich es auch jetzt nochmal thematisiert haben. Auch wenn es bei den Deutschen gerade gut läuft, nicht, dass dann hinterher heißt, ja, ihr mogelt oder ihr beschwert euch nur über die Schiedsrichter, weil die Deutschen verlieren. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass sie auch viele Spielszenen nicht entsprechend im Griff haben. Und ich fand, gegen die Brasilianer hat man das dann daran gesehen, dass es häufig Rudelbildungen gab, dass die Spieler sich Sachen gesagt haben und dass da niemand mal dazwischen gegangen ist und gesagt hat, so, okay, jetzt reicht's und das war viel zu physisch von den Brasilianern. Dem müssen wir jetzt einmal hier eine Lektion erteilen, dann wird das auch weniger. All das fand ich so vom Spielmanagement her von den Refs schwach. In diesem Spiel speziell und auch ansonsten über die kompletten Spiele gesehen bisher, über diese Vorrunde bei den Männern, dass da die Refs doch sehr viel geringeres Niveau aufweisen als die Spieler. Und wenn du so ein stark besetztes Turnier hast, dann brauchst du die besten Refs der Welt, die diese Spiele pfeifen. Da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Euroleague oder FIBA-Streit hin oder her, aber da muss man dann drüber stehen und da einfach die besten Leute hinschicken. Lass uns aber beim Sportlichen bleiben. Jetzt geht's natürlich weiter für die deutschen Herren und wir wissen noch nicht ganz genau wie an diesem Samstagmorgen, denn es gibt verschiedene Konstellationen. Zunächst mal ist es so, dass die Gruppen Ersten und Zweiten weiterkommen, sowie die zwei besten Gruppen Dritten, auch die kommen noch weiter, sind dann 8 Teams, die werden dann zugelost im Viertelfinale. Die Auslosung ist noch nicht ganz genau bekannt, wann diese stattfindet. Auch das ist so ein bisschen Mysterium, aber wahrscheinlich am Sonntagabend, wenn die Frauenwettbewerbe auch abgeschlossen sind, denn am Dienstag geht's ja schon weiter mit allen Viertelfinals, die gespielt werden. Und wir können das auch nochmal ganz kurz aufschlüsseln. Es wird dann 4 Lostöpfe geben. Im ersten Lostopf sind die beiden besten Gruppenersten. Im zweiten Lostopf ist der dritte Gruppenerste plus der beste Gruppenzweite. Im dritten Lostopf sind dann die anderen beiden Gruppenzweiten und im vierten Lostopf sind dann die beiden Gruppendritten drin. Und dann wird natürlich so gelost, dass der erste Lostopf mit den Ersten gegen den vierten Lostopf mit den beiden Dritten ausgelost wird und die anderen eben jeweils auch gegeneinander. Dabei wichtig, man darf im Viertelfinale nicht gegen dieselbe Mannschaft spielen, die auch schon bei der Mannschaft in der Gruppe drin war. Also für uns wäre es jetzt zum Beispiel nicht möglich, gegen Brasilien zu spielen, was dann den Kreis der Gegner schon stark einschränkt. Du wirst uns erklären, was wie laufen muss, Robert.
Ja, im Endeffekt kommen 3 Gegner in Frage mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit. Das sind die Griechen aus der Gruppe A, das ist der Südsudan und das wäre Serbien. Beide aus der Gruppe C, die Gruppe der Amerikaner. Deutschland ist auf jeden Fall einer der beiden besten Gruppensieger, wird sich also in Pot D oder Pot 1 befinden. Und dann haben wir einfach verschiedene Optionen für die Spiele, die jetzt am Samstag noch stattfinden. Die Amerikaner spielen gegen Puerto Rico, da gehen wir mal davon aus, dass Team USA gewinnen wird. Und dann haben wir noch das Spiel von Serbien gegen den Südsudan. Und davon hängt es jetzt einfach ab, welche Mannschaft der Gegner von Deutschland wird. Gewinnt Serbien mit weniger als 3 Punkten gegen Südsudan, sprich mit einem oder 2 Differenz, dann spielt Deutschland im Viertelfinale gegen den Südsudan. Gewinnen die Serben mit mehr als 3 Punkten gegen den Südsudan, dann spielen wir gegen Griechenland. Sehr gut möglich, würde ich mal sagen. Wir können den Spieß auch umdrehen. Sollte der Südsudan die Serben schlagen, dann bekommen wir die Serben als Gegner, wenn dieser Sieg des Südsudans maximal mit 7 Punkten ausfällt. Fällt dieser Sieg höher aus, bekommen wir auch die Serben, außer er ist höher als 24 Punkte, dann bekommen wir wiederum die Griechen. Also ihr hört, es ist relativ kompliziert, wie das jetzt wie laufen kann. Ich glaube, wir warten am besten den Samstag noch ab, dann wissen wir, gegen wen es geht. Aber ich denke, das wahrscheinlichste Szenario wird sein, die Amerikaner schlagen Puerto Rico, die Serben schlagen den Südsudan. Dementsprechend spielen wir im Viertelfinale gegen Griechenland mit Giannis Antetokounmpo.
Und einen Vorteil hat das Ganze, dass die deutsche Mannschaft nochmal die Franzosen so wegdominiert haben und unter die beiden ersten Besten gekommen sind in ihren jeweiligen Gruppen. Denn die USA sind die anderen, wenn die gegen Puerto Rico gewinnen. Der andere beste Gruppenerste. Das bedeutet, dass gegen Team USA erst im olympischen Finale ein Duell zustande kommen könnte. Das würde also bedeuten, jetzt möglicherweise gegen Griechenland, dann gegen eine der anderen Mannschaften. Das ist völlig frei, weil eben ausgelost wird. Und erst im Finale könnte dann Team USA warten. Das ist also eine der großen Errungenschaften aus dieser Vorrunde. Und ich würde sagen, wir füttern euch auch noch mit ein paar Zahlen, weil das ja auch mal sehr interessant ist, Zahlenwerk der Vorrunde. Gerade was die deutsche Mannschaft angeht, wir haben es schon angesprochen, das Offensiv- und das Defensiv-Rating, ein Net-Rating von plus 22. Wie gesagt, nochmal der Hinweis hier, sehr geringe Stichprobe aus 3 Spielen, aber trotzdem spricht das zumindest eine ganz kleine Sprache, man kriegt eine Vorahnung davon. Dazu ist Franz Wagner aktuell Topscorer mit 21,7 Punkten im Schnitt, obwohl er, wie gesagt, nur eine Dreierquote von 21% hat. Dennis Schröder mit 19,7 Punkten, der hat eine Dreierquote von über 40%. Bei ihm läuft es also ziemlich gut. Plus, und das ist das sehr Interessante bei Dennis Schröder, er macht neben seinen 19,7 Punkten auch noch 9 Assists. Und mit diesen 9 Assists, assistiert er ganzen 21 Punkten. Das bedeutet also, er ist an über 40 Punkten beteiligt im Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Dennis Schröder übrigens mit dem dritthöchsten Plus-Minus-Wert in seinen 31 Minuten geht er plus 11,7. Franz Wagner plus 13, Andi Obst plus 12,3. Das sind die da zweistellig im Plus-Minus-Wert sind in ihren jeweiligen Einsatzminuten. Und dann können wir noch sagen, dass es insgesamt 5 Spieler gibt, die zweistellig scoren. Eben Dennis Schröder, Franz Wagner, die wir schon angesprochen haben. Isi Bonga, drittbester Scorer mit seinen 11 Punkten bisher, trifft 70% Dreier bisher in diesem Turnier. Dazu Mo Wagner mit 10,3 Punkten und Daniel Theiss mit ebenfalls 10,3 Punkten. Foul Trouble bei Team Deutschland, bei Moritz und Franz Wagner am höchsten mit 3,7 Fouls pro Spiel im Schnitt. Moritz in 16 Minuten, Franz in 30. So, das war das Zahlenwerk, das wir euch dazu geliefert haben zum Abschluss dieser Vorrunde bei den Männern und wie es dann da weitergehen kann. Dann gehen wir rüber zu den Frauen. Da steht noch nicht fest, auf welchem Platz die einlaufen werden. Entsprechend ist es da auch völlig frei. Da ist übrigens das gleiche Prozedere bei der Auslosung dann. Es scheint aber eher unwahrscheinlich, dass sie da unter die ersten beiden kommen, denn dazu müsste Team USA geschlagen werden, gegen die es jetzt im dritten Gruppenspiel noch gehen wird. Aber ansonsten die deutschen Frauen schon sicher in Paris. Und ich glaube, das ist schon die allergrößte Errungenschaft, die der deutsche Frauenbasketball in der Geschichte in seiner Geschichte geholt hat bisher.
Ja, ist ja auch die erste Olympiateilnahme, aber wenn uns jemand gesagt hätte, vor diesem olympischen Turnier, die deutsche Damen-Nationalmannschaft steht nach 2 Spielen sicher im Viertelfinale, wahrscheinlich hätten wir demjenigen den Vogel gezeigt. Aber sie haben einfach Belgien geschlagen, den Europameister, und sie haben dann jetzt auch Japan 75-64 geschlagen, den Vize-Olympiasieger, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit einer herausragenden Leistung des ganzen Teams, aber allen voran von Satu Sabelli, die da für ihre Schwester, auch die mit Gehirnerschütterung ausgefallen ist, in die Bresche gesprungen ist, 33 Punkte aufgelegt hat, das Team in jeglicher Situation angeführt hat. Wow, wow, Kompliment. Und egal, wie das Spiel jetzt gegen Team USA ausgeht, dieses olympische Turnier ist für die deutsche Mannschaft schon jetzt ein riesiger Erfolg.
Ja, Wahnsinn, was die abgerissen haben. Vor allem bei Satu darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass sie mit dieser Schulterverletzung ja jetzt Ewigkeiten raus war, davor quasi nicht gespielt hat vor diesen Olympischen Spielen und jetzt da im zweiten Spiel schon so ein Ding raushaut. Da sieht man einmal mehr, wie stark sie gespielt hat und auch die Diversität ihrer Abschlüsse und die trotzdem sehr hochprozentig sind, atemberaubend. Schaut da gerne mal bei Kollege Manuel Baraniak auf dem Ex-Account vorbei, der hat euch das da nochmal aufgesplittet ganz genau. Sehr, sehr interessant, um zu sehen einfach, wie vielfältig diese Offensive von Satu Sabelli ist. Und das hatten wir schon in der letzten Folge besprochen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Balance gefunden zwischen Sabelli hat einen geilen Tag, füttert die und unterstützt die, wie ihr könnt. Und bei Sabelli läuft es nicht so. Okay, die unterstützenden Glieder in der Mannschaft wachsen auf ein neues Niveau und machen das dort und vernichten dort dann einfach den Gegner. Also das ist schon echt beeindruckend, was die Frauen dort abliefern. Da können wir auch gleich für euch die Kellogg's Crunch Time ins Spiel bringen. Das nächste knusprige Spiel, das ihr euch erwartet, ist nämlich die Partie zwischen den USA und Deutschland. Sonntag, 17.15 Uhr. Da wird sich dann entscheiden, ob Deutschland Erster oder Zweiter wird in der Gruppe. Wir können, glaube ich, getrost davon ausgehen, dass Team USA da alles reinwerfen wird gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und die Deutschen dann eher auf Platz 2 landen. Das würde dann bedeuten in dieser Auslosung, wie wir es ja euch vorhin schon bei den Männern vorgestellt haben, dass sie dann in Pott 2 oder 3 landen. Aber sie können auch erstmal vor dem Halbfinale nicht auf Team USA treffen. Das ist auch schon mal ein guter Hinweis. Ansonsten ist da bei den Frauen noch alles offen, Robert.
Ist alles offen. Ich bin sehr gespannt, wie Lisa Tomaidis die Rotation beibehalten oder ändern wird gegen Team USA. Denn das war bisher schon eine absolute Playoff-Rotation. Also da wurde richtig, richtig zusammengekürzt. Jetzt mit dem Ausfall von Yara Sabali haben gegen die Japanerinnen die Starting Five allesamt über 30 Minuten gespielt. Leonie Fiebig 36, Luisa Geiselsöder und Alexis Petersen 34 Minuten, Satou 32 Minuten, Marie Gülich auch 32. Also das ist eine super, super kleine Rotation. Vielleicht ist das Spiel gegen die USA eine gute Möglichkeit, das ein bisschen aufzuweiten. Man hat im Endeffekt nicht mehr den großen Druck. Man ist da wirklich der Underdog, noch mehr als man es in den ersten beiden Spielen ohnehin schon war. Und kann vielleicht auch den Rest des Teams noch mehr ins Boot holen. Gibt genug Mädels, die noch nicht gespielt haben. Und man kann vielleicht auch ein bisschen Durchschnaufpause geben an Alexis Petersen, vor allem die auf der 1 extrem rackern muss, defensiv wie offensiv, das sehr, sehr gut macht. Oder ob sich die Bundestrainerin sagt, okay, ich ziehe das durch mit dieser ganz kurzen Rotation und spiele auch hier gegen die Amerikanerinnen mit 7/8 Spielerinnen. Also das wird interessant zu beobachten sein. Aber bisher, diese kurze Rotation, sie funktioniert extrem gut, weil wir auch ganz vergleichbar zum Männerteam eine ganz klare Rollenverteilung haben. Wir wissen, Petersen ist die 1, bringt den Ball, setzt den Ton. Satou ist die Hauptscoring-Option. Neben Nyara, wenn sie wieder dabei sein kann, das werden wir abwarten müssen. Gülich und Geiselsöder, Füße unterm Korb, Rebounding. Also da passt auch sehr, sehr viel
Fiebig
zusammen.
Für Fiebig den Stretch and Floor.
Richtig. Auch defensiv super stark, schnelle Hände, viele Steals bisher geholt. Es passt einfach zusammen in dieser Mannschaft.
Ja, und die Frage wird jetzt sein, gegen Team USA, ob sie hoch verlieren oder nicht hoch. Das macht einen großen Unterschied, weil es möglicherweise darüber entscheidet, ob sie im zweiten oder im dritten Topf landen. Und dann entsprechend natürlich möglicherweise zumindest einfachere, in Anführungsstrichen einfachere Gegner erhalten können. Die Gruppe A, Serbien, Spanien, die spielen noch gegeneinander. Da wird sich herauskristallisieren, ob sie erst oder wer erster, wer zweiter wird und wie hoch die jeweilige Mannschaft dann auch verliert, um dann da einfach nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sie, wie gesagt, in Topf 2 oder Topf 3 landen werden. Mögliche Gegnerinnen, ja, die sind einfach noch relativ vielfältig, aber Nigeria, Australien wären zum Beispiel mögliche Gegnerinnen oder auch Spanien und Puerto Rico oder Belgien kommt vielleicht noch weiter. Also da ist die große Frage, wie dieser letzte Spieltag noch abläuft, der dann da am Sonntag stattfindet. Wir werden euch dann aber natürlich updaten in Richtung Viertelfinale, wenn die Auslosungen durch sind und was ihr davon dann auch erwarten könnt. Gut, Robert, dann noch schnell rüber zum 3x3. Ich glaube, Frauen haben wir dann abgeschlossen. 3x3, auch da wichtiges Thema. Erstmal, ich glaube, 3x3 war bei vielen auch Basketball noch nicht so richtig auf der Karte. Aber die Eindrücke dort vom Place de la Concorde in Paris sind einfach nur atemberaubend.
Ja, in vielerlei Hinsicht. Also das Setting an sich ist beeindruckend. Dieser Court mit den Tribünen mitten in der Stadt. Und auch das, was auch hier die deutsche Mannschaft abliefert. Die deutschen Mädels machen richtig, richtig Spaß. Haben jetzt von ihren ersten 6 Spielen 5 gewonnen. Nur gegen die Australierinnen verloren, ganz knapp mit dem letzten Wurf. Und sie haben es in der eigenen Hand im letzten Spiel gegen Spanien, einen der ersten beiden Plätze fix zu machen und somit direkt ins Halbfinale einzuziehen. Was wiederum bedeuten würde, dass du auf jeden Fall um eine Medaille spielst. Und das ist auch wirklich beeindruckend. Dieser Sport ist mitreißend. Die deutschen Mädels machen das super, super gut. Auch hier haben wir, finde ich, ganz extrem diese Rollenverteilung. Auch wenn das Team viel kleiner ist mit den 4 Spielerinnen, wissen wir, Svenja Brunkhorst handelt den Ball. Sonja Greinacher ist erste Option, was das Scoring angeht. Vor allem unter dem Korb. Elisa Mevius kommt meistens als Auswechselspielerin dazu. Spielt aber total befreit auf, hat keine Angst, so als Küken im Team. Nimmt die Würfe von außen, nimmt die Würfe im Post-up. Also das ist, macht mir wirklich Spaß, dieses Team zu sehen in dieser Sportart, die so schnell ist, in dem so viel möglich ist, in der so viel passiert, in diesen 10 Minuten effektiver Spielzeit. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschalten.
Und bei den 3x3-Frauen ja auch beeindruckend, da ist ja Luana Rodefeld mit einem Kreuzbandriss kurz vor dem Turnier ausgefallen. Und in so einem Viererteam, wenn da eine ausfällt, das ist nicht selbstverständlich, dass du dann da die nächste direkt so eingebaut bekommst. Aber sie haben es geschafft mit eben Mevius, die auch eine richtig gute Leistung da abliefert aus meiner Sicht. Auch Reichert mit einem richtig guten Turnier bis hierher. durch ihre Länge da häufig kein Mismatch bei Switches, wird sowieso sehr viel geswitcht da beim 3x3. Das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Da auch nochmal kurz zum Modus, du hast es gerade schon gesagt, sie können direkt ins Halbfinale einziehen, die beiden Besten aus dieser Achtergruppe ziehen direkt ins Halbfinale ein, Platz 3 bis 6 spielt nochmal Play-Ins und jetzt hängt es von diesem einen Spiel gegen Spanien ab, das sie jetzt spielen werden, denn bei Sieg kommen sie ins Halbfinale direkt, wie du schon gesagt hast, bei Niederlage allerdings kommen sie in diese Play-Ins, weil sie gegen Australien und gegen Spanien, die beide dann gleich viele Siege und Niederlagen haben wie sie, jeweils verloren haben. Übrigens gegen Australien nur durch den Buzzerbeater. Und dann müssen sie doch in die Play-Ins. Und das könnte dann nochmal knusprig werden hinten raus. À la Crunch-Time.
Vorausgesetzt, Jackie, die Australierinnen gewinnen ja genau. Letztes Spiel. Die müssen auch Frankreich erst nochmal schlagen. Frankreich aktuell Achter in dieser Tabelle. Letzter, aber noch dennoch mit Chancen auf Platz 6, der für die Play-Ins berechtigen würde. Also da ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber die Deutschen aktuell nach 6 gespielten Spielen einfach Tabellenführer.
Ja, mit 5-1. Also 5-1. Eine einzige Niederlage und das war die per Buzzerbeater gegen die Australierinnen. Also auch da muss man absolut den Hut davor ziehen. Was die da abliefern, ist absoluter Wahnsinn. Vor immer ausverkaufter Hütte. 4000 Leute sind um diesen Court auf der Tribüne. Das ist schon wirklich beeindruckend und wie gesagt, macht saumäßig viel Spaß, da zuzuschauen bei dieser Sportart, wo immer alles passieren kann. Gut, das hätten wir dann auch. Die sind auf jeden Fall auch schon in der nächsten Runde, in Anführungsstrichen, ob es jetzt die Play-Ins sind oder das Halbfinale, das wird sich noch rausstellen. Aber die 3x3-Frauen also auch schon eine Runde weiter und sehr, sehr erfolgreich. Dann bleibt uns nur noch zum Abschluss zu sagen, die 1 Million Euro Challenge von uns bei BIC, die geht bald weiter. Also achtet da sehr genau drauf. Ich denke mal, dass am Sonntagabend ausgelost wird. Dann müsstet ihr am Montag unbedingt euren Bracket nochmal ausfüllen, um dann da weiter im Rennen zu sein. Und auch da gibt es natürlich weiterhin sehr interessante Preise zu gewinnen. Da solltet ihr also eure Bracket dann weiterhin ausfüllen, selbst wenn ihr schon 1-2 Spiele falsch getippt habt oder auch 10 Spiele falsch getippt habt. Die zweite Runde, extrem wichtig, Part 2 geht am Montag spätestens los. Dann also die 1 Million Euro Challenge weiterhin mit BIC da am Start und mit dicken Preisen, die ihr gewinnen könnt. So, das war's erstmal bis hierher. Die Folge ist dann auch, wird nicht besonders alt, können wir glaube ich schon mal sagen. Denn am Montag melden wir uns dann wieder mit der Vorschau auf die Viertelfinals im Männer- und Frauenbereich. Dann geht's da nach Paris und wir haben dann auch Stimmen aus Paris für euch. Auch im 3x3 werden wir dann eine ganze Ecke weiter sein. Also Montag werdet ihr uns aller Wahrscheinlichkeit nach das nächste Mal hören und dann würde ich sagen, bis bald. Robert, war schön an deinem Frühstückstisch.
Stocki, wir bleiben noch ein bisschen hier sitzen, glaube ich. Es ist ein Fest, mit dir hier face-to-face aufzunehmen und in diesem Sinne auf ein weiteres sportliches, olympisches Basketballturnier, denn das macht richtig, richtig Spaß bisher.
So sieht's aus. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.